Willkommen bei Fahrradio, dem Feuilleton-Podcast der Fahrradwelt. Mein Name ist Hans.
Und meiner Thomas.
Und heute haben wir eine Gästin, und zwar Sissi Pasch. Und ich freue mich besonders, weil wir schon länger niemanden mehr zu Gast hatten. Und ich bin ihr, zwei oder drei Wochen auf der Cycling World über den Weg gelaufen, weil ich ihren Podcast höre. Ich erkläre auch gleich, wie der heißt. Und dann haben wir irgendwie besprochen, dass wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Aber weil wir so weit auseinander wohnen, geht das nicht direkt. Dann haben wir gesagt, wir laden sie mal zu unserem Podcast ein. So, und dann habe ich letzte Woche den Nimmsrad-Podcast gehört, und zwar die Industry Insights. Und da hat sie mit Alex Tuspas ein super spannendes Thema besprochen. Wie heißt der Titel? Inzucht der Ideen in der Radbranche.
Da bin ich echt stolz drauf.
Da habe ich sofort drauf getippt und mir das angehört.
Und ich hätte das der Ideen auch mal weglassen sollen. Und dann, glaube ich, wären noch mehr Klicks gekommen. Oh, Inzucht Mann. In der Radbranche.
Ja, herzlich willkommen, Sissi. Sissi Pasch.
Vielen Dank. Das ist, glaube ich, die beste Einladung oder Einleitung und natürlich auch Einladung, aber Einleitung ever für einen Gastauftritt mit Aha. Inzucht zu beginnen, oder?
Ja, gut. Habe ich auch erst selten gehört, ja. Aber da bist du selbst schuld, wenn du den Eben. Titel
in Ja, du, ich komme aus dem Allgäu, ich bin bekannt mit dem Thema und das ist eine Sackgasse. Nein. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dieser Podcast Industry Insights, seit wann machst du den eigentlich?
Da fragst du mich was. Wir machen den Nimmsrad-Podcast seit einigen Jahren, eigentlich schon seit Start der Plattform. Nimmsrad ist die Schwesterplattform von MTB News, Rennrad News, EMTB News. Und ich kenne Thomas Parz, den Gründer von MTB News, schon seit vielen Jahrzehnten. Und als ich gehört habe, dass Nimmsrad als urbane Plattform, Radplattform starten wird, habe ich gesagt, ich möchte gerne einen Podcast haben, weil ich da sehr interessiert bin und mit Menschen sprechen will. Und das kann man ganz gut mit einem Podcast, wo man Leute vors Mikro zieht. Ja, und da hatte ich tatsächlich Alex Tuspas, den ich auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne, noch aus Highbike-Zeiten. Und ich glaube, Alex kennen wahrscheinlich einige von euch, Höris, wie ich gehört habe, wie man euch nennen muss.
Ja, der war auch bei uns schon zu Gast.
Der war auch bei uns, genau. Auch
schon Interview. Ja. Ja.
Und Alex ist natürlich eine Tour de Force, ja, also der ist eine Kraft. Und als er bei mir zu Gast war, kamen einige Reaktionen. Das habe ich ihm dann auch mitgeteilt. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, Sissi, ich habe eine Idee, wir machen das wöchentlich. Und ich so, I don't think so. Und dann haben wir, ich glaube, vor circa 2 Jahren angefangen, das vierteljährlich zu machen. Und seit diesem Jahr machen wir es tatsächlich monatlich. Und interessanterweise gehen uns die Themen nicht aus. Und es geht wirklich um den Blick in die Industrie, wohingegen die ebenfalls vierwöchentlich stattfindenden Interviews mit Herstellern, Stadtplanerinnen und so weiter, genau, die drehen sich um andere Themen als jetzt so ein tiefer Blick in die Industrie.
Und so wie ich raushöre, Sissi, bist du gern auch und viel im urbanen Feld unterwegs? Alex hat ja EMTB erfunden und viel bei Fahrrädern dreht sich ja ums sportliche Fahren. Wir als Fahrradfeuilleton kümmern uns ja auch viel um Mobilität im Allgemeinen, ziemlich viel E-Mobilität tatsächlich auch und eben ja E-Mountainbikes auch, aber eben tatsächlich das wie fährt man in der Stadt und miteinander und wie wie können einfach ganz viele Leute Fahrrad fahren? Und da habe ich so auch in dem Rad-Podcast auch gehört, du bist da ganz schön engagiert, auch was eine Verkehrswende angeht. Zumindest wünschst du dir das, ist das richtig?
Ja, ich glaube, Wunsch ist mehr als Engagement. Ich habe schon immer eigentlich dieses Problem, dass das Fahrradfahren so festgeschrieben wurde auf den sportlichen Einsatzbereich. Ich glaube, wir drei, wir fahren alle jegliche Form von Fahrrad und sind natürlich viel auch in diesem sportlichen Segment unterwegs und ich liebe es. Ich liebe Rennradfahren, ich liebe Gravel, ich liebe Mountainbike. Ich verstehe nur nicht, warum man das als Fahrradfahren, die Definition von Fahrradfahren nimmt und das alltägliche Fortbewegen mit dem Fahrrad so hinten runterfällt. Und ich habe viele Freunde, die täglich Fahrrad fahren und sich nicht als Fahrradfahrende bezeichnen würden. Und ich habe viele Freunde, die mit dem Rennrad fahren, heimkommen, das Rennrad abstellen und mit dem Auto zum Bäcker fahren und sich sehr wohl als Fahrradfahrende bezeichnen. Und diese Diskrepanz, dieser Bruch, den verstehe ich erstens nicht. Der will nicht in meinen Kopf rein. Und ich finde ihn, es ist ein Störfaktor für die Mobilitätswende, die wir ja alle anstreben in der Form. Also alle, die jetzt möglich, alle Höris. Und ich glaube, wir müssen mehr in diesen Punkt reingehen auch. Wir müssen das, glaube ich, aktiver aufbrechen und aktiver kommunizieren, wie wichtig auch die urbane Mobilität oder die Alltagsmobilität, vielleicht sollte man es eher so formulieren, ob jetzt auf dem Land oder in der Stadt, wie wichtig dieser Punkt ist und wie viel mehr Beachtung er eigentlich verdient hat, auch von der Industrie.
Du bist, also gerade, das ist mir im letzten Podcast also erst wieder aufgefallen, der ja schon einen relativ krassen Titel hat. Du bist, oder anders, ihr nehmt da eigentlich kein Blatt vor den Mund, oder?
So ein bisschen eine Handbremse habe ich schon, gerade bei dem Thema, gerade wenn es auch um Frauen, Gender, Geschlechterfragen geht, einfach weil ich auch meine Erfahrungen gemacht habe. Und man als Frau, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtiger ist mit Aussagen oder mit spontanen Aussagen, vielleicht immer eher überlegt ist. Das ist aber ja dem geschuldet, was man so für Erfahrungen gemacht hat. Aber ansonsten versuchen wir schon, also Alex ist ein sehr direkter Mensch und ich glaube, er will auch provozieren, er weiß, dass er es tut. Und Hans, du hast zu mir, glaube ich, auf der Cycling World war es, gell, in Düsseldorf gesagt, dass ich ihn unter Kontrolle hätte oder so ein bisschen steuern könnte. Ja, freut mich, dass das so rüberkommt, habe ich gar nicht so das Gefühl, aber ich glaube, wir ergänzen uns sehr, sehr gut und ich schaukel ihn nicht noch weiter hoch, hoffentlich, sondern wir balancieren uns aus, aber es soll schon ein sehr, sehr offener Podcast sein. Ja.
Da fällt mir ein, wir hatten Katja Diehl mal zu Gast und bei der ist es, also die hat ja ständig negative Erfahrungen. Also die war ja damals noch auf Twitter, wurde sie quasi komplett von Trollen verfolgt und jetzt auch kaum ist sie irgendwo entweder im Fernsehen oder online zu sehen, wird sofort eine Armee an Gegnern aufgerufen, die sie verfolgen anscheinend. Kennst du sowas auch?
Nein. Und ich bin auch nicht wirklich eine Person, die, glaube ich, zu extrem spaltet oder... Ich bin eine sehr wissenschaftliche Person. Ich habe eine wissenschaftliche Prägung und dieses zwei Seiten sehen zu wollen immer und ein Argument zu haben und dann dieses Argument sofort zu hinterfragen und auch Gegenpositionen anzuhören, das ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich gehe nicht raus, glaube ich, mit zu starken Thesen. Das wäre jetzt nicht meins. Und ich glaube, wir alle haben eben auch diese journalistische Prägung und sollten auch nicht in diese Richtung gehen. Wir sind keine, wenn man so möchte, Meinungs- Bildner, sondern wir sollten skizzieren und aufzeichnen. Natürlich ist Industry Insights in meinem Namen, also da bin ich so draußen, aber ich habe jetzt niemals diese Form von Backlash erfahren. Und ehrlich gesagt bin ich unglaublich dankbar. Ich hatte schon auch diverse Trolle, ich habe auch schon diverse Beschimpfungen erhalten. Ich glaube, ich habe es im Podcast auch gesagt, ich habe Freundinnen, die Journalistinnen sind und keinen Namen am Namensschild haben.
Ja.
Und also wir tauschen uns regelmäßig aus, wir haben monatlichen Treff hier in München und da erfährt man fast auch monatlich von solchen Geschichten und wir müssen das einfach so sagen. Ich weiß nicht warum, aber Frauen triggern offensichtlich sehr. Ja, und ich hoffe, dass ich mich in dem Feld bewege und auf die Art und Weise weiterhin mit Menschen kommunizieren kann, dass das nicht irgendwie jemanden auf welche Art und immer. Ich glaube, ihr könnt es euch auch nicht vorstellen, was das dann ist. Was triggert denn? Was löst es in einem Menschen auf, was für Hass und auch Zeit und Energie, die man da investiert? Ja, für mich ein großes Fragezeichen. Ich kann es nicht gut nachvollziehen. Und ja, ich hoffe, das bleibt auch so. Aber wie gesagt, das reicht schon, was mir passiert ist. Und ich hatte mal eine Freundin, der ich das vorgelesen habe und die gesagt, oh mein Gott, und man kann so einfach herausfinden, wo du lebst. Und da schläft man dann schon so ein paar Nächte ein bisschen unruhig. Aber ja, passt dann schon auch wieder.
Thomas, wir hatten ja eine aktuelle Entwicklung als Einstieg gedacht, ne? Wo du gerade drüber erzählt hast, die ihr ja auch in eurem Podcast hattet, konkret, ich glaube gestern wurde ein neues Motorsystem vorgestellt, am Freitag, neue Stufe im Motorenwettstreit, unvorstellbare Leistungswerte, 60 neue E-Bike-Modelle mit dem neuen Motor. Alle schreiben drüber, alle sagen, das ist das Ende der Konkurrenz oder wo soll das hinführen? Sind, glaube ich, alles E-Mountainbikes, oder Thomas?
Ja, woanders ergibt es keinen Sinn und
noch nicht.
Wenn überhaupt.
Da bin ich anderer Meinung.
Ja, aber, genau. Aber erzähl doch, Hans, wo würdest du diesen Einsatzbereich sehen? Oder sollen wir erstmal lüften, um was es sich handelt? Das weiß vielleicht nicht jeder.
Ja, lass uns erstmal lüften, worum es sich handelt. Thomas, erzähl mal, was du da ausprobiert hast gestern.
Oder am Samstag bin ich genau das neue M-Flow gefahren mit dem Avinox MS2. Also 150 Newtonmeter Drehmoment maximal und 1500 Watt maximale Leistung. Das Ding fährt gut, kann man nichts sagen. Ich hab's auf dem Auto-Mode erst gefahren und bin halt den Berg hoch, den ich so kenne, und dachte mir, ja, okay, fährt gut hoch. Dann habe ich mal gedacht, okay, dann gehe ich mal auf Turbo. Und dann bin ich da statt 10 km halt mit 25 hochgefahren. Aber es ist jetzt keine Waffe oder ein Motorrad. Ich hab's ja schon gesagt, ich konnte leider nicht so viel fahren, weil ich mich dann dusseligerweise irgendwie verletzt habe und schnell ins Krankenhaus zum Nähen musste. Aber dieser Motor ist wunderbar leise und funktioniert gut. Also es ist ein fantastisches Stück Technik, da gibt es gar nichts. Der neue Akku ist toll mit den großen Rundzellen 4680, also man muss sagen, Avinox hat sich da was getraut. 46 mm Durchmesser zur Information. Das ist wunderbar so, dass es in ein Unterrohr reinpasst. Also man sieht es nicht. Und das ist eben nicht normale, so ein Standard-Batteriepack besteht ja aus kleineren Zellen, 21700, das sind immer die 21 mm Durchmesser, so eine Zelle, so wie man sich halt so eine kleine Batteriezelle vorstellt. Und der hat eben so einen dicken Brummer da drin. Und das ist schon beeindruckend, was sie sich einfach was sie einfach gemacht haben. Das ist aller Ehren wert. Wie sich das entwickelt, ist das eine. Und im Sport, im Wald und allem. Und ob das jemand braucht, tatsächlich, das wird man auch sehen. Aber weißt du, Sissi, im Vergleich, wie stark ist so ein E-Mountainbike-Bereich eigentlich zum Bereich City-Trekking-Alltag? Also die allermeisten Fahrräder werden ja nicht sportlich bewegt, sondern ja.
Ja, also dass die Alltagsräder jetzt auch nicht in den Schlagzeilen auftauchen, das ist uns ja bekannt. Also dass es sich alles eher so um diese Superlative im sportlichen Bereich dreht. Und das natürlich wiederum eigentlich eine Nische ist, ist klar. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass jeden Tag irgendwie urbane Räder announced werden und die Medienwelt da aufmarschiert und sagt, wow, jetzt wird es ganz anders in der Stadt. Wie sich das Ganze dann wiederum auf die Entwicklung in der Stadt auswirkt, beziehungsweise auf die Fahrradbranche gesamt, weil wir müssen das ja immer als Ökosystem sehen, ja. Das eine wirkt auf das andere und ich finde nur, es ist so ein bisschen eine Sackgasse im Sinne von, wie ich schon sagte, der urbane Bereich fällt gerne hinten über. Wir hatten das, also eines meiner Beispiele ist immer Specialized, die wirklich sehr gehadert haben mit dem urbanen Bereich. Und ich kann mich an Gespräche erinnern, die Jahre zurückliegen. Und dann hieß es, ja, wir möchten gerne in den urbanen Bereich, aber mit einer separaten Marke. Und das war Globe damals. Sie kamen auf den Begriff Globe, das sollte die Marke werden. Und die sollte man auch nicht als Specialized wahrnehmen. Und das hat natürlich schon was mit Schamgefühl zu tun, ja. Und es hat was mit Verwässerung unserer coolen Marke zu tun. Und da hatte ich schon diese Diskussionen, warum kann der urbane Bereich nicht sexy genug für euch sein, dass er auch den sportlichen Bereich trägt? Wieso ist es sowas, wo man sagt, ach ja, lass uns lieber einen eigenen Markennamen finden und eine eigene Marke aufbauen, die wir separieren. Das hat nicht geklappt. Sie haben ja noch eine Instagram-Seite gemacht unter dem Namen Globe. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr und es läuft inzwischen unter Specialized, aber ich glaube auch nicht irgendwie großartig der Fokus darauf.
Es gibt ja die Erzählung, dass das erste E-Mountainbike auch quasi, oder das erste E-Bike von Specialized auch quasi ohne Absegnung des, wie ist der Specialized-Chef, der langjährige, der Gründer?
Irgendwas mit S, sage ich immer, weil ich Sissi heiße und viele S ist vorkommen. Ja. Darf ich recherchieren?
Ja, wir sind ja hier nicht im Kneipenquiz, du darfst gerne gucken.
Darf ich? Mike Sinyard,
genau. Der hat ja wohl gesagt, der hat irgendwann wohl mal gesagt, wir sind eine sportliche Marke, wir sind Sportler und wir bescheißen nicht. Und dann haben die wohl, weil sie es in der Schweiz gemacht haben, das trotzdem gemacht,
ja, ja.
Und haben ihn draufgesetzt und dann fand das toll.
Ja,
und
ja.
Ich weiß gar nicht, ob er den Claim dann It's you only faster erfunden hat oder zumindest hat das wohl irgendwie so gedacht. Ich fand den, ich finde den immer noch ganz gut. Mir gefällt das ganz gut.
Ja. Das ist so ein Rocky Mountain war ja ähnlich. Also auch sehr spät dran, auch sehr zögerlich, auch Und dann haben sie wirklich ein starkes Produkt auf den Markt gebracht, damals eben auch im Mountainbike-Bereich logischerweise. Mhm. Und ich habe mit dem Produktmanager, der Ewigkeiten bei Rocky war, bis zum Schluss jetzt, bis zum Wechsel. Und der war dann total begeistert und gesagt, Sissi, endlich was Neues. Vielleicht sprechen wir auch über dieses Neue eben, diese Suche nach dem Neuen und wo die liegen könnte. Weil das war für ihn damals eben so ein Feld, sich neu auszutoben und Neues zu suchen, neu zu denken und ja.
Ja, ich gehe nochmal zurück zu eurem zu eurer letzten Podcast-Folge, die ich im Übrigen allen auch ans Herz lege zu hören. Du hast da so eine These aufgestellt.
Habe ich? Okay.
Ja, du hast sie sogar vorgelesen. Weil du
ja, dann lest doch du auch vor, was ich vorgelesen habe.
Ich lese gar nicht ganz, ich fasse mal so grob zusammen, gerne. Paraphrasier mal. Also du hast gesagt, dass die Fahrradbranche ein Kulturproblem hat. Mhm. Und dass es auch einen Widerspruch gibt. Sie will einerseits wachsen, aber sie will auch exklusiv bleiben. Und das fand ich eine ganz gute Beobachtung, dass du festgestellt hast, dass sie eben aus dieser Sportlichkeit kommt und männlich dominierte Subkultur und so wie Subkulturen sich auch immer durch Ausgrenzung definiert. Das ist natürlich schlecht für Wachstum eigentlich, ne?
Ja, das ist so mein grundlegender Gedanke, weil oder auch die Erfahrung, die ich in den letzten Jahrzehnten gemacht habe in der Branche, weil ich da ja schon lange, wenn man da als Frau mit ein paar wenigen anderen Frauen rumhüpft, ständig nur mit Jungs zu tun hat und merkt, also nicht, dass sie mich schlecht behandelt hätten, aber merkt, dass man nicht landet, also dass man sich nicht so wohl fühlt, dass man da nicht ins Nest so einfach reinkuscheln kann, weil zu viel geboxt wird, ich weiß es nicht, was. Ja, und wie sich so ein bisschen so ein separates Nest dann formt für die Frauen und das eben auch wieder im sportlichen Bereich, sprechen wir ja hier hauptsächlich. Und ja, und das immer wieder diese Fights aufkamen, also vor Ewigkeiten dieser Battle zwischen Mountainbike und Rennrad. Also da konnte ja kein Mountainbiker auf dem Rennrad sitzen. Das ist ja wirklich diese Lycra-Typen ganz furchtbar, wo sie vorher auch Lycra getragen haben. Aber dünne Reifen, Beine rasieren. Gleichzeitig im Rennradbereich dieses Exklusive. Du musst die richtige Sockenhöhe haben. Du musst ein cleanes Cockpit haben. Wehe da bei mir. Mein Cockpit hängt da so ein breiter Fitlock-Knödel vorne drauf. Da schreien immer alle entsetzt auf.
Direct to jail.
Genau. Oder vor kurzem hatte ich die Erfahrung mit einem Freund, der auch in der Industrie zu Hause ist, der aufgeschrien hat, weil ich meine Brille unter die Helmriemen gesetzt habe. Und er gemeint hat, also das ist ihm ja fast zu peinlich, mit mir so zu fahren. Und dann habe ich sie...
Prenzelmarm oder was?
Wie bitte?
Prenzelmarm oder was?
Genau. Und dann habe ich ihm gezeigt, was wir kleinköpfigen, ich will jetzt gar nicht sagen Frauen, was wir kleinköpfigen für Probleme haben. Ich habe sie außen aufgesetzt, habe meinen Kopf nach vorne gebeugt und die Brille ist runtergerutscht. Und ich finde einfach, ich habe einen unglaublich kleinen Kopf, deswegen bin ich auch so schnell im Kopf, weil so kurze Wege ist meine Theorie, aber da denkt man nicht dran. Ja? Also das sind lauter so Punkte. Ich bewundere immer oder ich beneide immer noch Leute, die große Hände haben und sich einfach mit Bremshebeln tun, weil die sind immer noch nicht für mich ausgelegt. Es ist okay, weißt du, man arrangiert sich halt so. Aber dieses Unverständnis und diese Abverurteilung, die dann eben häufig passiert, aber ich glaube, ich bin ein bisschen abgedriftet.
Aber du bist genau in die richtige Richtung gedriftet.
Bin ich? Okay, ja. Immerhin.
Ja, wo ich nämlich vorhin schon einschalten wollte, weil mir eine Wahnsinnsidee kam. Wir hatten auch das Thema schon auf der Cycling World, haben wir zwei interessante Panels gemacht. Und in dem einen war Heather Katz und hatte gesagt, dass es beim Auto, PKW, ganz viele Daten gibt, ganz viele Ergonomiedaten, da wird ganz viel erfasst und man weiß eigentlich alles über die Fahrerinnen und Fahrer, wie sie sitzen, wo sie ranfassen, was sie brauchen. Beim Fahrrad wäre das nicht so ganz so, hat sie. Da wird viel nach dem Bauch gemacht und wie es jemand gerade passt und spürt. Und dann ist mir nämlich auch vorhin eingefallen, ich weiß nicht wie, dass ja beim Automobil, das ja für Freiheit steht und für Mobilität immer noch, obwohl wir alle wissen, dass das so nicht stimmt, aber es steht davon. Und daher kommt es auch und war es auch mal. Aber das war nicht von Anfang an ein Rennwagen. Und es werden
es wurden Polos frisiert bis zum Anschlag oder Gölfe sowieso, also
GTIs.
Alltagsfahrzeuge. Hm. Ja, Alltagsfahrzeuge.
Ich komme vom Land.
Ja, klar, es macht ja auch Spaß, aber es ist, also sagen wir es mal so, der Normalzustand ist Alltagsfahrzeug, der Extrazustand ist Rennwagen. Solche Sachen wie Dangerholm zum Beispiel macht, finde ich unglaublich cool, so ein normales Rad zu pimpen bis zur Grenze. Aber dieses, dass das Fahrrad wirklich die Basis im Alltag ist, so ist es zumindest bei uns nicht. In Holland vielleicht mehr oder so. Aber das wäre schön, da hinzukommen. Und dann können die mit einem Tiefeinsteiger machen, was sie wollen. Tiefer legen, breite Reifen drauf, Riesenmotor, lauter so Sachen. Verstehst du, dieses Selbstverständliche, das...
Aber gibt es diese Kreativität auch in der Industrie? Gibt es den Mut dazu oder den Willen? Oder ist es denn überhaupt spannend und lukrativ, also monetär spannend, für die Industrie, sich in den urbanen Raum zu begeben? Wir sehen es mit Cargo-Bikes, da funktioniert es. Die haben aber auch ihre Preise. Und es ist auch exklusiv. Ja, also ich sehe das ja auch wirklich in, was die Einkommensstruktur anbelangt und sozial integrativ. Es geht jetzt nicht nur um die Frauen, sondern wen holen wir sonst noch ab? Und auch da sind die Daten vorhanden, die wenigen Daten zum Fahrrad, die wir haben, dass das Fahrradfahren immer exklusiver wird und immer akademischer wird sozusagen, mit dem Bildungsstatus korreliert. Wieso gehen wir das nicht an? Wieso fischen wir immer im gleichen Teich, beschweren uns jetzt seit Jahren wirklich, dass es der Industrie so schlecht geht? Und ich meine, ihr kennt es, ich bin selbstständig. Ich kann mich nicht auf den Staat verlassen, dass der sich um Selbstständige kümmert. Ich kann mich nicht irgendwo beschweren und rumjammern und sagen, ach, da kommt nichts rein oder da. Du musst aktiv werden. Und ich verstehe nicht, warum die Industrie sich nicht an Themen ranwagt oder sagt, da liegt noch so viel Potenzial. Und das Potenzial ist zum einen natürlich noch im sportlichen Bereich. Und da haben wir gesehen, wie stark das Gravel jetzt auch als Rettungsanker fungiert. Und warum nicht das Mountainbike? Und das ist so meine These, dass das Mountainbike es nie geschafft hat, viele, viele Menschen abzuholen, außer jetzt in dem EMT-Bereich, wo man sagt, wo ja viele Beschwerden auch kommen. Ja, das sind nur Typen, die dann mit Motorunterstützung zur Hütte hochfahren und dann wieder runterfahren. Ja, und? Wem tut es was? Was stört euch daran? Das ist auch wieder sowas, wo ich nicht nachvollziehen kann, was dich daran stört. Ist das nicht schön? Also in Korea war ich vor ein paar Jahren. Das sind die Berge, also es sind viele Menschen auf engem Raum. Und da sind die Berge gerne voll. Also die Gipfel, wirklich. Und bei uns ist es ja so, wenn du nicht der Erste auf dem Gipfel bist, dann hast du was falsch gemacht. Und was wollen die denn überhaupt alle hier? Jeder claimt den Gipfel, als ob man irgendwie diesen Besitzanspruch hat, nur weil man im Umkreis von, was weiß ich, 20, 30, 40 Kilometer wohnt. Vollkommen lächerlich. In Korea hat man die Einstellung, je mehr Menschen draußen in der Natur sind, desto besser geht es der Gesellschaft. Weil die Natur ein wichtiger Bestandteil, und das ist wirklich bei denen ganz, ganz tief drinnen verankert. Natur ist ein wichtiges Element für die Zufriedenheit des Menschen. Ist der Mensch zufrieden, geht es der Gesellschaft besser, geht es uns geschlossen allen gut. Und bei uns hat es grundsätzlich einen kompetitiven Gedanken. Verstehe ich nicht. Und dieser kompetitive Gedanke ist sich dann so zu übertragen, dass, also die nehmen mir jetzt was weg oder die bevölkern, ich weiß nicht was. So, Mountainbike hat nie verstanden, die Frauen abzuholen oder andere Gruppen abzuholen, weil sie es auch überhaupt nicht wollten. Ich glaube, ich habe im Podcast einen Tommy Giger von der Ride in der Schweiz zitiert. Tommy hat es tatsächlich auch gehört. Schön, dass der Podcast auch in der Schweiz gehört wird. Wir kennen uns auch seit vielen Jahren. Wie gesagt, Tommy lässt auch immer die Gegenmeinung zu. Er ist jetzt, also wirklich, er pusht es auch, er fördert die Gegenmeinung. Und ich habe ihm dann nochmal geschrieben und habe gesagt, er hat mich zu einem Ride eingeladen vor einigen Wochen in der Schweiz. Und ich habe ihm geschrieben, dass er verstehen muss, dass ich in keiner Weise jemals daran gedacht hätte, ich sollte an diesem Ride teilnehmen. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich da hinkomme, dann werde ich taxiert. Dann wird mein Schuh angeschaut, meine Socken, mein Körper. Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Bin ich zu klein? Bin ich, weiß ich nicht. Passt der Helm wieder nicht? Sitzt die Brille falsch? Und wie fahre ich? Und das ist nicht das Erlebnis, das ich auf dem Fahrrad haben will.
Das glaube ich gern.
Ich will einfach nur Spaß haben und das am liebsten mit coolen Menschen, ja, und dieses Erlebnis teilen. Und das hat das Mountainbike nicht geschafft und das Gravel schon. Auf dem Gravel kannst du mit Klicks sitzen, du kannst aber auch mit irgendwelchen Adidas-Turnschuhen sitzen. Du kannst mit einer Shorts vom Fußball drauf sitzen und nur 30 Kilometer, 20 Kilometer fahren. Es ist vollkommen wurscht und ich hoffe, dass der Sport so bleibt und das nicht überfrachtet wird von irgendeiner Szene. Und ich glaube, dass sich das so entwickelt hat und so ein Zugpferd geworden ist, liegt daran, dass ich noch keine Szene entwickeln konnte, weil es so schnell kam. Sorry, ist ganz lang geredet.
Nee, das
gleich einen Schluck Wein nehmen.
Thomas, das passt gut. Ja, ich wollte, weil du, ich weiß gar nicht, was, wie das jetzt dazu passt. Ja, es geht um das, ich fange einfach an und es wird schon passen. Hast du die Fatbike-Debatte in den Niederlanden mitbekommen?
Nein.
Oh nein.
Erst jetzt? Ist das Fatbike zurück?
Also, das ist nicht das, was du meinst aus dem Mountainbike-Sport.
Okay, ich dachte
das
schon.
Die sehen so aus wie Mopeds, mit Tankattrappen teilweise und Sitzbank. Mhm. Weißt du, welche das sind?
Nee, aber ich kann es mir vorstellen. Also ich bilde es mir ein, mir vorstellen zu können.
Thomas, wie hieß denn das Original? Super 75?
Super 72, glaube ich, oder 75? Super
mit Pedalen, ganz normal zum Treten, ja, mit Ertrappen. Cool, das ist doch auch schon wieder so eine Pimpfre-Aktion, oder?
Ja, ja. Und die sind auch cool. Und die Jugendliche lieben die, weil die mittlerweile so gut wie alle direkt aus China über Alibaba oder so kommen, kosten irgendwie 1.000 Euro oder so.
Oh nein.
Und da gibt's am Display einen Knopf und den musst du zweimal drücken und dann da nochmal und dann bist du im offenen Weltmodus und kannst 50 fahren oder so, ohne zu treten. Also solche Sachen gibt's da.
Ah, also doch keine Ertrappen, okay. Mhm. Also da steckt auch was drin.
Ja, ja, das sind
es ist jetzt nicht ein Kinderbobbycar, das so tut, als ob es einen Motor hätte. Und
okay. Naja, also technisch sind sie schon eher auf Bobbycar-Niveau. Also ich
vom Fahrwerk.
Vom Fahrwerk, ja. Ich glaube nicht, dass die dazu geeignet sind. Wenn man sich die anschaut,
okay, dann
die
ist natürlich
in Amsterdam stehen die schon lang an jeder Ecke. Die sind super beliebt. Mhm. Jugendliche fahren die. Und nicht nur aus dem Grund, sondern weil die sehen cool aus und man kann Leute mitnehmen. Die haben zwei Sitze und da gibt es in den Niederlanden gibt's Lieder drin drüber, wie man, dass man zusammen auf dem Fahrrad fährt und so. Das ist ja so eine Gemeinschaftssache auch, ne? Und es gehört so zum Lebensstil. Und ich war auf so einer Micromobility-Konferenz in Amsterdam und da waren so Leute dort, die haben aber noch die Originalen gehabt und waren ein bisschen älter. Und die haben die auch gepimpt mit so bunt eloxierten Teilen, aber die sind in der Stadt damit rumgefahren. Und da war eine Frau dabei, es war eine Amerikanerin, und die hat gesagt, sie hat extra Radfahren gelernt. Mhm, also sie konnte vorher nie Radfahren, weil sie ist so klein. Und die war wirklich klein. Und mit allen Fahrrädern, die man ihr vorher gegeben hat, konnte sie nicht fahren. Und auf diesem Rad konnte sie mit den Füßen den Boden erreichen und dann konnte sie endlich Fahrrad fahren. Und es war für sie so ein Freiheitsgefühl, was sie dann bekommen hat. Dumm ist halt, dass genau die, also dass die jetzt eben so in Verruf geraten, weil ja, hauptsächlich Jugendliche, die halt frisieren und damit dann die Gehwege und Radwege unsicher machen.
Aber Hans, da ist ein Punkt, darf ich kurz da reingrätschen, nämlich die haben einen großen Vorteil, die sind spottbillig, die Dinger.
Ja, ja, ja.
Die können sich Zwölfjährige leisten. Und das ist eben die Sache, weil
weil Sissi, du ja vorhin auch so ein bisschen sagtest, ob die Industrie da kein Interesse hat an
genau,
sowas.
Genau, über, also über diese Richtung bin ich nämlich reingekommen, über den Preis, weil die so super billig sind. Mhm.
Diese Tatsache, dass die so billig sind und dass sie ein bisschen einen Sozialcharakter haben, dass man Leute mitnehmen kann, das ist schön und man strengt sich auch nicht an wie blöd, weil die haben einen fetten Motor. In China ist es egal, der Motor, der wird in Waschmaschinen wahrscheinlich noch verbaut und irgendwo anders, die kosten ja nichts. Und geprüft werden müssen sie auch nicht, die haben halt einfach Leistung. Und aber
da wird das CE-Zeichen gefälscht.
Ja, das ist natürlich
Tatsache
die große
ist aber, Tatsache ist aber, dass man an dem Rad, das nicht viel kostet, wenig verdient. Und daran, das ist schon was, was die Autoindustrie, zumindest hier im baden-württembergischen Raum, ein bisschen spürt, dass die halt einfach nie die Notwendigkeit hatten, irgendwelche einfachen Autos zu bauen, jetzt hier die Industrie, weil warum sollten wir das machen? Wir können teure Autos verkaufen und haben da 15% Marge und da verdienen wir uns dumm und dusselig. Lass uns das machen. Und wenn du jetzt dann natürlich für knapp 2000 Euro ein E-Bike verkaufst, einen Markennamen hast, also auch Qualität verkaufen willst, dann ja, dann ist einfach weniger verdient als an einem für 6 oder für 7. Und auch die Riese Müllers, die kosten ja richtig Geld, sind qualitativ hochwertig. Natürlich, aber Cargo Bike, wissen wir ja auch, ist trotzdem noch ein relativ kleiner Kreis der E-Bikes.
Und auch sehr elitär. Also,
außer Decathlon vielleicht,
genau.
Die da langsam.
Ich wollte gerade auf Decathlon kommen. Ich habe auch einen Nimmsrad-Podcast gemacht, also nicht Industry Insights, sondern den normalen, möchte ich mal sagen. Ja. Mit Cedric, dem Chefentwickler Fahrrad Urban von Decathlon. Und ich glaube, dass es möglicherweise die braucht, um in sowas reinzugehen. Weil die schauen auf Preis-Leistung. Und ich glaube, sie sind auch schnell und mutig genug, mit eigener Produktion, mit diesem eigenen, fast schon holistischen System, das sie haben, um zu sagen, wir erkennen hier einen Trend, warum nicht mal ausprobieren? Warum sieht das jetzt zum Beispiel Asien, dass das läuft und sagt, das machen wir und schippern diese ganzen Sachen über Shein, über diese billig Temu, was auch immer, was natürlich eine riesige Gefahr ist. Aber wieso stopfen die diese Lücke? Wieso sehen die das? Natürlich, klar, ich verstehe, vielleicht sieht das auch jemand anders und sagt, naja, aber das können wir nicht machen, preispolitisch. Aber dann wird es halt ein paar hundert Euro teurer und probiert mal aus und denkt an diese Welle und glaubt an diese Welle. Ich weiß nicht, wie lange man sich dem verwehren kann, wenn man jetzt so die Automobilindustrie als Beispiel herzieht. Sie hat sich viel zu lange dem entzogen, ja, und jetzt kommt die Offensive. Und ich glaube, sogar Mercedes geht jetzt wieder auf den anderen Weg, nachdem sie jetzt der Herr Källinius lange genug gedacht hat, das Luxussegment wird uns retten und wir bleiben bei diesem Versuch. Und das ist seit der Corona-Zeit, hat er darauf gepocht und die Wende kommt erst jetzt. Und Porsche-Zahlen brauchen wir überhaupt nicht sprechen oder Audi in China, ja. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob diese Parallele überhaupt ziehbar ist, aber ich frage mich, warum der urbane Bereich so wenig bespielt wird und warum da so wenig Vertrauen in die Coolness des Fahrrads liegt. Weil die sieht die Industrie anscheinend nur im sportlichen Bereich und nicht im urbanen.
Also es gab mal eine Zeit, es gab mal eine Zeit, die da gab es noch Venture Capital und da gab es Investoren, die haben dann eine Firma aus Amsterdam, Van Moof, ganz viel Geld gegeben und die haben tolle Werbungen gemacht. Die ganze Stadt hier in Köln zum Beispiel war plakatiert mit Van Moof-Werbungen und die Leute, also wir haben mal unsere Küche umbauen lassen und da wurde da
Jetzt kommt aber nicht diese Herdgeschichte. Da bin ich, glaube ich, traumatisiert. Ich habe irgendwann mal einen Podcast mit euch gehört. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon ist. Und da ging es irgendwie 30 Minuten um Induktionsherd oder sowas.
Da könnte ich noch eine Stunde Hörer loswerden. Da könnte ich noch eine Stunde länger drüber sprechen. Nein, es ging um eine mustardfarbene, um einen senffarbenen Bezug für eine Bank, die extra angefertigt worden ist für die Küche. Und da kam die Polsterin an und die hatte eine Van Moof-Tasche umhängen. Mhm. Dann habe ich gesagt, hast du ein Van Moof-Rad? Und sie, ja, hat sie sich kürzlich gekauft. Sie ist begeistert. Das gefällt ihr so gut. Und also sie liebt das wirklich. Ne? Und weil es irgendwie, und es war eine ganz normale Frau, also kein Fan oder sonst was. Nein, die hatte überhaupt keine Beziehung zum Radfahren. Die wollte einfach ein Fahrzeug, mit dem sie einfach, ohne groß nachzudenken, das Ding hat keine Schaltung, ging automatisch alles, und sie wollte einfach sich draufsetzen und fahren und einfach und ein bisschen unterstützt werden. Und die waren sehr günstig, wegen Venture Capital. Das Ding hat halt nur 2000 Euro gekostet, und deswegen, also, wurden da viele gekauft, und sie hat sich auch sofort eins gekauft. Und wenn man ein bisschen sich mehr Zeit nimmt vielleicht mit der Entwicklung oder nicht sofort irgendwelche ungeprüften Automatikschaltungen einbaut, dann könnte man für so einen Preis auch gute Räder bauen.
Ich glaube da total dran. Wirklich, ich bin keine Finanzfrau, keine CFO, hoffentlich ever von irgendwas, am liebsten nicht von mir selbst. Aber ich glaube wirklich daran, dass wenn man coole Stadträder entwickelt und die entsprechend auch vermarktet, dass das Erfolg haben kann. Wobei ich jetzt auch weiß, dass das Hobo von Rose, das für mich super aussieht, jetzt nicht der schlagende Erfolg war, wie sie es sich erhofft hatten.
Wie heißt das?
Hobo von Rose.
Okay, da sind wir auch nicht einer Meinung, Sissi.
Ah, okay, siehste. Aber
ich kenn tatsächlich jemanden, der das besitzt. Es ist ein Mann.
Ja.
Und er benutzt es im Gelände. Er fährt mit seinem. Er fährt damit durch den Wald. Aber er fährt auch eben zum Bahnhof und so. Ja, ja.
Aber es gibt ja, also das ist jetzt schon ein Produkt, das mir gut gefällt. Ja, vielleicht brauchen wir wirklich einfach mal diesen Blick für die spannende Zielgruppe, und so viele Fahrradmarken schreiben sich das in ihre Vision, Mission: Wir wollen Menschen aufs Fahrrad bringen. Und ich denke mir, nee, das wollt ihr überhaupt nicht. Das zeigt sich überhaupt nicht in eurer Produktpalette. Es spiegelt sich nicht wieder. Und das war ja auch so ein Thema von uns im Podcast, das wir aufgegriffen haben, wo ich meinte, die Inzucht der Ideen, man kreist zu viel um sich selbst, man kommt nicht darauf, die Dinge einfacher zu machen, weil man irgendwie das Gefühl hat, glaube ich auch, wenn etwas mühelos funktioniert, dann ist es nichts wert. Dabei ist gerade dieses Mühelose, Intuitive, das, nach dem sich die Menschen sehnen. Tolles Fahrgefühl, einfache Bedienung, sicheres Handling, am besten noch sicherer Diebstahlschutz, sowas in die Richtung. Und nicht irgendwie ständig mit Add-ons kommen, und dann kannst du aber hier noch, und dann kannst du, das überfrachtet die Leute total.
Aber das ist krass, was der Alex erzählt hat, das fällt mir jetzt ein, dass Händler die Schaltung von Fahrrädern markieren, um nach der Reparatur wieder genau den Gang einzustellen, mit dem die Leute gekommen sind. Aber ich kann das super nachvollziehen. Mhm. Ich habe die Geschichte hier im Podcast auch schon mal erzählt. Eine Nachbarin von meiner Mutter, meine Mutter ist 80, glaube ich. Also sagen wir mal das.
Etwas älter, ja.
Thomas schreitet ein.
Also
81.
Und die Nachbarin ist ein bisschen jünger, vielleicht 70 oder so. Und die hat ein E-Bike, ich glaube, sich selbst gekauft. Und dann hat sie gedacht, Mensch, mein Sohn, der wohnt irgendwie 100 Kilometer entfernt oder so. Boah, da könnte ich ja mit dem hinfahren.
Oh, wow.
Oder jedenfalls eine für sie doch sehr weite Strecke. Ja, und dann fuhr sie so los, und es ging so. Und irgendwann, dann kam ein steiler Berg, und da kam sie nicht hoch.
Und dann ist sie stehen, dann ist sie abgestiegen, hat das Rad geschoben und dann haben sie Leute überholt und gefragt, was los sei. Hat sie gemeint, ja, sie kommt da nicht hoch. Und dann haben die gesagt, ja, da müssen sie schalten.
Mhm.
Und das wusste die nicht, das hat ihr niemand gesagt. Und außerdem, mhm, es gibt ja, das ist ja auch bekannt, dass bei E-Bikes gerne einfach am Motor der Motor quasi als Schaltung benutzt wird. Da wird dann auf Turbo geschaltet.
Mhm.
Aber dass man noch an so einem anderen Hebel drehen oder, mhm, drücken muss, das wissen viele nicht oder vergessen es, mhm, auch. Ne? Und das sollte die auch gar nicht interessieren.
Ja, grundsätzlich einfaches Handling. Ich verstehe, dass in der Produktentwicklung, wie es halt auch im Design ist, dass das Einfache die größte Herausforderung ist. Ich glaube, wir kommen ja aktuell in diesem Trendthema und für uns wahrscheinlich Umweltthema, KI, da auch nicht drum herum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Moravec'sche Paradox. Sagt euch das was? Das war so ein Informatiker. Ich bin da vor einiger Zeit mal drüber gestolpert. Ich glaube, Österreicher, kanadisch-österreichischer Informatiker. Und der hat in den 80ern schon formuliert, was jetzt aktuell so unser Thema ist, nämlich, dass die KI oder Rechner, Roboter sich sehr, sehr leicht tun oder relativ leicht tun, komplexe Aufgaben zu lösen, wohingegen sie sich sehr, 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 sehr schwer damit tun, für uns total einfache, intuitive Tätigkeiten,
mhm,
die so mit unserer Sensomotorik zu tun haben, also gehen, stehen, greifen, richtig greifen, welchen Druck ausüben, Menschen erkennen, all diese Sachen, damit tun sie sich so schwer, dass bis hin zum Scheitern. Das ist ja die große Aufgabe der Robotik aktuell.
Ja.
Und ja, und ich, also ist jetzt ein bisschen verteilt, das auf die Radentwicklung zu übertragen, aber das zeigt ja auch wieder so ein bisschen die Suche nach dem Einfachen darf man auf keinen Fall unterschätzen und das möchte ich auch gar nicht.
Naja, es ist leichter, noch einen zusätzlichen Gang in,
genau,
die Schaltung einzubauen,
genau,
also was zu verkomplizieren und dann zu sagen, jetzt,
ja,
ist es noch besser,
ja,
als wie du sagst, dieses Intuitive zu machen.
Und es vermarktet sich auch besser. Also wir sind marketingtechnisch genau darauf geeicht.
Weil man, ja, da eine Zahl darin
noch größer, schau mal hier, ja,
ja.
Also es ist in allen Bereichen so.
Stammt es von dir, Sissi?
Das grandiose Zitat, meinst du?
Na, ja, ja, nee, das ist, dass du einfach, das, oder haben wir drüber gesprochen, Hans, ich weiß es nicht. Irgendjemand hat gesagt, pass auf, das Fahrrad, das fährt einfach schön.
Ja.
Ich glaube, Sissi, das warst du.
Ja, ja, also das ist mir so gekommen im Gespräch hier in der Nachbarschaft, weil da so viele Fahrräder rumfahren oder Menschen Fahrräder betätigen, wo ich denke, oh mein Gott, wie gefährlich, das schaut ja furchtbar aus. Also so Baumarkt, so umständliche, schwere Klonken. Und man sieht, dass die Menschen da gar keinen Spaß daran haben. Und für mich das Verkaufsargument Nummer eins ist, oder das, was ich den Menschen, setz dich da mal drauf, das ist so toll zu fahren. Punkt.
Weil wir hatten vor, also ich bin ja als Fahrradentwickler tätig und bei meinem letzten Arbeitgeber hatten wir, ich glaube, es war 2019 oder so, hatten wir auf seine Idee hin, also mein Chef hatte damals die Idee, hat er schon lange mit sich getragen, weil er auch einen Fahrradladen hatte und alles. Und ich weiß nicht, wie weit, keine Ahnung, also er wollte mal, dass Frauen ein Fahrrad entwickeln. Und jetzt weiß ich nicht, man kann das differenziert sehen, vom Mann her, dann kommt so ein Mann und sagt, macht mal was. Aber ob das nicht anmaßend ist, nichtsdestotrotz war es höchst spannend. Wir haben dann mit einem Münchner Büro zusammen, also es hatte, seine Tochter war damit involviert und alle. Und dann gab es irgendwie Wine and Dine und hatten sich Sachen überlegt und wie muss denn, also das Fahrrad war nicht spektakulär danach. Das war ein sehr schlichtes Rad, hatte allerdings heizbare
Thomas,
Griffe.
Waren da, wer, die, die, also in da waren Frauen, also bei Gestalterinnen oder
ja,
das waren Frauen, also dann
Gestalterinnen und die haben auch Frauen verschiedener aus verschiedenen Bereichen interviewt, um einfach, also jetzt natürlich keine riesen Feldstudien, aber so von Studentinnen bis Rentnerinnen, was die wollen, haben sie versucht zusammenzutragen. Perfekt wird es nie, das weiß man, aber sie haben irgendwann festgestellt, dass es eigentlich egal ist, ob das jetzt Frauen oder Männer ist. Also es soll ein schönes, robustes Rad sein, kann und soll auch jeder drauf fahren können. Dann, also es ist dann auch, wir haben daraus so eine Art Studie gemacht. Also das Fahrrad gab es, allerdings nicht fahrbar, sondern nur als Showbike quasi. Und diese Firma davon lebt, solche Konzepte und dann die Serienentwicklung zu verkaufen, hat unser Vertrieb doch festgestellt, dass es schwierig ist, das unterzubringen bei OEMs, weil die vielleicht einfach sagen, ja, okay, und was soll das kosten und nie und was und kann das nicht irgendwie viel mehr können
einfach.
Auf jeden Fall, es ist immer noch die Studie da. Also es war, also ich habe es mir immer wieder angeguckt und habe mich mal wieder draufgesetzt. Also mittlerweile würde ich Blinker hinbauen, die waren damals noch nicht erlaubt. Aber wir hatten natürlich Automatik drin, weil niemand will schalten. Und hatten heizbare Griffe, integrierte Leuchten, also und einen vernünftigen Kettenschutz und solche Sachen, die man einfach braucht, um sich in jeder Klamotte irgendwo drauf zu hocken und schnell mal wohin zu fahren. Und ja, ich weiß es nicht, warum es nicht kommt. Kennst du die Lidl-Räder?
Nee.
Die sind schön.
Ja, soll ich da mal rein recherchieren live?
Lieber nicht, weil die Webseite ist schrecklich.
Ja, aber das ist man nicht nur von Lidl gewöhnt.
Also
Fahrräder direkt günstig online kaufen. Mhm, okay.
Aber da kommt dann, glaube ich, auch noch Zündab und allem drum und dran.
Okay, davor wolltest du mich warnen. Wow.
Ja, ich glaube, du musst da direkt zu Krivit, was ja die Sportmarke ist von Lidl, wo auch unsere Steffi dafür wirbt mittlerweile. Und die haben tatsächlich für relativ günstiges Geld schöne, einfache Räder, also E-Bikes, ich rede nicht von Fahrrädern, sondern E-Bikes gemacht, die durchaus mehr Leute kaufen. Allerdings muss man sie halt bestellen. Also weiß es nicht, wie weit dieser Markt um die 2000 Euro tatsächlich jetzt größer wird dann. Du hast ja mitgekriegt, dass Tenways mit Bosch kooperiert jetzt für neue Modelle. Vielleicht weil Bosch den Alltagsmarkt besser sieht.
Von Tenways, die ja auch in den Niederlanden entwickelt werden, da habe ich übrigens ein Rad ausprobiert auf der Cycling World mit 20 Zoll Rädern und tiefem Durchstieg natürlich und relativ leicht. Und es hatte auch ein sehr, anders als viele so kleine Räder, nicht einfach so einen kurzen kleinen Lenker, sondern so richtig schön nach hinten gekröpft für eine aufrechte Sitzposition. Also
liegen alle unter 2000 und zum Teil gut unter 2000.
Genau, also das hier, das war tatsächlich 1999, aber es hatte irgendwie eine, weiß ich gar nicht, ob es Gänge hatte. Auf jeden Fall hatte es einen Keilriemen zum Beispiel. Mhm. Also es war wirklich, von der Bildqualität war das wirklich gut gemacht. Mhm. Und als ich es ausprobiert habe, kam gerade jemand zurück und war begeistert. Und ich habe es wieder hingestellt, hat sofort wieder jemand ausprobiert. Also die waren wirklich beliebt. Und wenn man das hinbekommt, damit noch ein bisschen Geld zu verdienen, wer weiß, vielleicht, na gut, das ist nicht meine Sache, wie die Geld verdienen, aber der Markt ist auf jeden Fall da und damit kann man den breiter machen, weil es auch 2000 Euro sind ganz schön viel Geld für jemanden, der zum Beispiel arbeitslos ist oder niedrig verdient.
Ja, Normalverdiener auch schon.
Oder Normalverdiener. Also
ich sehe das ja bei mir. Das, also auch Menschen, die Geld haben, aber das noch nicht in ihrem Kopf haben, da dieses Invest für ein Fahrrad zu machen, weil ihre Erfahrung mit dem Fahrrad nicht angenehm ist. Also es ist ein Tool und sie sitzen oft auf Fahrrädern, die es ihnen jetzt nicht irgendwie die Leidenschaft in ihnen geweckt hat, weil sie einfach so unhandlich sind. Und dagegen müsste man angehen und sagen, hey, das ist ein super Fahrrad, ihr werdet Spaß daran finden. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, mehr Leute auf das Fahrrad zu bringen. Und da muss man diese Menschen adressieren. Wenn man das nicht macht, dann hat man einfach keinen Mut. Oder man muss sich eingestehen, wir wollen nicht mehr Menschen aufs Rad bringen, sondern wir wollen einfach Geld verdienen und da das Maximum rausholen an Menschen, die wir erreichen. Und es ist das Gleiche im Fachhandel, wenn man dann sagt, ja, aber diese Menschen kommen nicht zu uns in den Laden. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Das hören wir Frauen ja auch häufiger. Das ist, bei mir kaufen keine Frauen ein. Andere Fachhändler sagen, ich muss jetzt Vollgas geben. Ich will Frauen im Laden haben. Wie mache ich das? Und wenn das der Handel kann und der Handel sich hinterfragen kann, dann kann es auch die Produktentwicklung, dann kann es auch das Marketingteam, dann kann man da schon reingehen. Aber der Punkt eben in Zucht der Ideen ist schon, man will auf der sicheren Seite fahren und gerade in die stabilen Zeiten. Und man ruht sich da schon sehr aus. Und ja, ich glaube, es gibt sicherlich viele, die Lust haben und Bock hätten, da wirklich was Neues auch mal ranzugehen, à la Fatbikes mit Menschen hinten drauf. So dieses Soziale, dieses ist ja eine super Idee. Ja. Und warum da nicht mal eine Studie machen und vielleicht mal ein paar produzieren oder lancieren und sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Ist der Produktzyklus zu lang, Thomas? Das müsstest du sagen, dass halt China, die ballern das einfach raus. Bei uns wäre es zu lang. Ist es ein Bereich, den man dann sozusagen Decathlon überlässt? Oder?
Also Decathlon produziert ja auch in Asien und Montage hier. Also das ist nicht viel anders. Decathlon ist halt schlau, ne? Also die haben ja auch vor Jahren schon mal so Studien für Stadträder rausgebracht, um mal zu gucken, wie reagieren die Leute, was wollen die eigentlich. Und bei Decathlon kann man sicher auch weniger gute Räder kaufen, aber und man kann sich auch über Geschmack streiten, aber man hat zumindest, man kann in den Laden gehen, man kann sich's anschauen, Probe fahren, ja, geht so ein bisschen. Aber und mit diesen Zykluszeiten, seit dem E-Bike hat sich es ein bisschen geändert und tatsächlich dass man jährlich neue Modelle braucht, ist ja schon irgendwie dem Sport geschuldet und nicht dem Alltag, weil ein Alltagsrad, das kann man auch 4-5 Jahre produzieren. Da sind halt, also beziehungsweise weiterentwickeln. Also es ist einfach eine Basis, die mal funktioniert. Warum soll man die unbedingt ändern? Man kann ja noch ergänzen, aber man könnte das schon machen. Einfach gucken, was brauche ich wirklich an dem Rad und dann mal produzieren die.
Das heißt, wenn man Werkzeuge macht, dann halten die. Dann kann man länger mit denen arbeiten, zum Beispiel, wenn man was braucht.
Hm. Und dann ist natürlich so, okay, wie verkauft man sie über den, also Tenways verkauft ja auch über den Fachhandel und online, also so ein Multichannel, wenn es gerecht ist für Händler auch, dann funktioniert es ja auch oder Reparaturen. Wir hatten es, Hans, ja auch über Selbsthilfewerkstätten, die so bisschen schwierig sind. Warst du schon mal in einer Selbsthilfewerkstatt, Sissi?
Nicht mit einem Fahrrad. Mit einem anderen elektrischen Produkt.
Und hast du was selbst gemacht oder hat es dir jemand repariert?
Ich habe unterstützende Worte gefunden. Ah, so macht man das. Ich habe so getan, als ob ich das Wissen weiter anwenden werde. Irgendeines Tages habe ich natürlich nie gemacht, nee.
Ja, weil ich war neulich bei uns auf der an der Critical Mass und die ist dann in der Bike Kitchen gelandet, die After Mass, also die Nachveranstaltung. Und diese Bike Kitchen, das ist eine offene Fahrradwerkstatt, wo man hingeht zu bestimmten Öffnungszeiten, dann ein Werkzeug kriegt und eine kleine Anleitung oder sowas. Männerlastig. Und die haben was irgendwie auch schon am Reparieren und am Handwerk und so liegt ein bisschen. Und die haben zweiwöchentlich mittlerweile einen Flinter-Samstag, wo nur Frauen da sind. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil sie hat gemeint, okay, natürlich geht sie zur normalen auch, aber es ist irgendwie ein bisschen eine andere Stimmung und man hat noch weniger Druck, hat sie gemeint. Sie fühlt sich da freier, hat sie gemeint. Also ich hab nicht mit vielen Leuten, aber nur mit einer. Und hältst du sowas für sinnvoll, relevant? Kann das die Gesellschaft ändern einfach?
Oh, ich glaube schon. Also dieses Safe Space, das ist für uns, also ich bin jetzt handwerklich nicht unbegabt, aber mein Vater Handwerker, mein Bruder Handwerker und dann habe ich halt immer gehört, gib mir jetzt einfach her. Also so diese Ungeduld mit mir, das bin ich gewohnt. Mhm. Ich schlage mich jetzt nicht darum, irgendwie Sachen zu reparieren. Das ist auch jetzt irgendwie nicht so mein Feld. Aber wie sehr die Radkurse ankommen, wie sehr das auch vom Handel aufgegriffen wird. Also ich gerade das Beispiel vom Handel. Ich habe mit einem Wiener gesprochen, einen der größten österreichischen Händler. Und der hat zu mir gesagt, er gibt jetzt Vollgas, auch stark verankert im sportlichen Bereich, in allen Segmenten. Und er gibt jetzt Vollgas bei den Frauen. Er hat eine Dame eingestellt, die hat freie Hand und die soll alles ausprobieren und er will sich da gar nicht einmischen. Sie soll ihre Ideen bringen, er finanziert es und dann hat er so Beispiele genannt, wie eben Workshop, Schrauber-Workshops, wie Ausfahrten mit Einkehr, mit Kaffee, Barista, Croissants, egal was. Er finanziert es, er vertraut ihr, sie soll mal machen. Und das ist ja auch so der einzige Bereich im MTB, der sich stark gezeigt hat. Also so Frauen-Events, die dann immer voll sind. Das ist jetzt nicht mein Feld. Ich mag sowieso jetzt viele Menschen um mich herum nicht unbedingt. Aber ich bin sehr auf Mischkultur aus. Aber da merkt man wieder, wie ohne Druck und ohne, ich sag dir jetzt mal, wie du es zu tun hast, und es kommt immer, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie häufig das kommt. Und ich will euch da auch nicht übersensibilisieren, was das Mansplaining anbelangt, aber wir sind so müde und dann wirklich so müde und dann auch noch zu lächeln und zu nicken und Danke zu sagen oder die Sprüche zu hören und nichts dagegen zu sagen, weil man will jetzt einfach seine Ruhe haben. Und ich habe es mir gestern wieder gedacht. Ich habe vorgestern mit einer Freundin gesprochen, die jung ist und zu mir gesagt hat, Sis, ich bin so leid. Ich bin so leid. Und erfährt es in ihrem Job. Es wird Dinge erfahren, die kein Mann, kein 20-jähriger Mann erfahren würde. Anyways, ich glaube, dieser Safe Space ist nicht zu unterschätzen im Frauenbereich, absolut. Ja, das kann durchaus auch was sein. Aber ich will gar nicht sagen, dass das nicht vielleicht auch was für Männer wäre, die keinen Bock haben, irgendwie zu fachsimpeln, sondern einfach nur in einer netten Atmosphäre irgendwas dazu zu lernen. Das ist jetzt nicht hier so ein, also wie gesagt, das Gender-Thema ist so sensibel, weil sich nicht jeder angesprochen fühlt oder weil sich zu viele angesprochen fühlen von Aussagen, die generalisierend sind. Das sind ja so schwieriges Thema, ja.
Hans, nur kurz, weil ich es aufgebracht habe, aber auf jeden Fall, wenn sowas angeboten wird und es wird angenommen, dann macht es ja auch Mut ein bisschen. Und es hat eine Vorbildfunktion dann, ne? Dass man sagt, okay, und selbst wenn es nur ums Geld geht, dann macht's.
Total. Und ich muss sagen, ich habe mit einer Dame gesprochen, die überhaupt nichts mit Fahrrad zu tun hat, Mutter ist und sich ein Cargo-Bike gekauft hat. Und dann, also wir kannten uns auch gar nicht. Und dann hat sie gefragt, was ich sonst so mache. Und dann kamen wir auf den Fahrradsbereich so ein bisschen zu sprechen. Ist bei mir wirklich nur ein Teil meines beruflichen Alltags. Aber dann sagte sie, ah, ich habe eine Empfehlung. Die Frau musst du kennenlernen. Und die ist in München im Westen, hat die ihre Fahrradwerkstatt und hat Full-Star-Bewertung. Ich habe sie angeschrieben, weil wir hier in München, und das ist so eine kleine Werbeeinlage jetzt, Women in Cycling ist nicht nur ein deutschlandweiter Verband oder sogar europaweit, aber es gibt Women in Cycling Germany. Und es gibt aber auch einen Hub in München, in Berlin, in Stuttgart, auch in der Schweiz gibt es diverse. In Stuttgart, glaube ich. Egal, schaut euch um als Frauen, die da, ihr Höris, weiblichen.
Ihr männlichen sagt den
genau,
Frauen,
erzählt
die
es weiter. Genau, erzählt es weiter, weil das wäre jetzt wirklich, und sie ist die erste tatsächlich Mechanikerin, die jetzt zu uns stößt. Und wir haben sonst Universität, Stadtplanerinnen, aber auch eben aus der Industrie. Und das ist ein cooler Mix. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ach super. Und keine hundertstel Sekunde denke ich daran, dass diese Frau mein Fahrrad nicht irgendwie genauso gut, im Gegenteil. Also ich glaube, ich fühle mich da sehr gut aufgehoben, aber ich glaube auch, dass sich viele Männer da super wohlfühlen würden. Und da und diese Vorbildfunktion, wie es immer so ist in der Gesellschaft, braucht man. Und zu sagen, schau, und die hat sich sogar selbstständig gemacht und es funktioniert und es läuft und liefert Top-Service. Ja. Es tut sich auf jeden Fall was. Mir geht es natürlich zu langsam. Aber hey, wir hatten gestern eine Wahl in Ungarn.
Ja, immerhin.
Also. Ich glaube, die Welle schwappt wieder in die andere Richtung. Und und ich hoffe, sie wird groß und die andere ebbt ab und bleibt schön klein.
Ja, das macht wirklich Mut, ja. Das ist schön. Schön, dass du das noch erwähnst, ja. Gestern Abend oder nachts, irgendwie um 10 kam meine Frau angelaufen ins Wohnzimmer. Mhm. Yay, Orban hat seinem Herausforderer gratuliert. Und ich, was ist los?
Ja, das war auch meine Befürchtung. Also ich hatte schon so ein bisschen die Hoffnung, muss ich gestehen. Ich hatte tatsächlich die Hoffnung, aber kennt ihr das, wenn ihr, also ich mache das sehr, sehr gerne. Oh Gott, das ist... dass ich tatsächlich noch so mein Handy halte und die Augen so halb verdecke, damit ich schnell zumachen kann und es nicht sehen muss, wenn dann doch nicht das Ergebnis kommt. Aber die Freude war natürlich gerade, er hat es anerkannt. Das war, glaube ich, die News, die habe ich auch so um die Uhrzeit gehört. Ja. Und das war, da habe ich die Hand weggerissen und drauf geschaut und gedacht, echt, es geht wieder in eine andere Richtung und wir können hoffen und wir brauchen diese positive Energie und die brauchen wir auch in diesem Feld und deswegen kein Bashing, kein Spalten, nichts gegeneinander, sondern miteinander und hoffen, dass das auch ein Ende hat irgendwie, egal ob jetzt Mountainbiker gegen E-Mountainbiker, was wir alles hatten, was jetzt irgendwie auch überkommen ist. Aber dass wir da einfach mal sagen, hey, lasst uns gemeinsam Spaß haben und gemeinsam vielleicht durch die Stadt rollen und das als Event machen oder gemeinsam draußen rumrollen und nicht auf, das ist noch so ein Punkt, das mir auch prägnant im Kopf ist von einer Freundin, die dann mit dem Rennradfahren angefangen hat und jetzt unglaublich fährt, aber in der Anfangszeit noch mit mir unterwegs war. Und ich weiß, dass ich ihr etwas beibringen durfte, was sie nicht wusste. Und dann hat sie zu mir den Satz gesagt, weißt du, was das Erste war, als ich mit meinem Freund und seinen Freunden gefahren bin? Das Erste, was ich von denen gelernt habe, war Ortsschildsprint. Und das Erste, was sie von mir gelernt hat, ist, fahr nicht rechts am Rand, sondern fahr ein bisschen abseits vom Rand, damit die besser überholen, weiter weg überholen, weil sonst bleiben sie über Mittelstreifen und streifen dich dann fast. Und dieser lebensrettende Tipp kam von mir, wohingegen bei ihrem Freund ging es dann gleich um den Ortsschildsprint. Das ist auch wieder so ein bisschen typisch. Aber ich glaube, wir haben schon die Zeit
überschritten. Denk mal drüber apropos. Nach. Ja, über den Ortsschildsprint. Den kenne ich ja nur aus Erzählungen. Sowas mache ich gar nicht mit. Aber ja, du hast recht. Wir hatten ja eine Stunde geplant, sind...
Also ich plausche auch noch weiter. Ich habe noch ein Glas Wein hier. Alles gut. Aber vielleicht sind die Höris auch jetzt erschöpft und sehen sich nach Abholspritz oder Bier.
Nee, ich finde,
die sind ja einiges gewohnt von uns.
Und eine halbe Stunde
aber tatsächlich Elektroherd
ab. Ja, wir können gerne nochmal zum Induktionsherd zurück.
Ja, aber tatsächlich versuchen wir auch die Interviews immer nicht zu sehr ausarten zu lassen. Und vielleicht sprechen wir uns ein andermal.
Ja, sehr gerne. Anytime.
Das kann ja gut sein.
Das ist ja auch ein Thema. Also ich habe das Buch The Rules, so heißt das, glaube ich, habe ich im Schrank stehen mit diesen, Regeln, wo die Socken aufhören müssen und so. Ich finde das schön als irgendwie so Kultur, als kulturelles, als eine kulturelle Lektüre, und ich lese das eher ironisch, ne? Aber viele Sachen werden nicht ironisch gelesen.
Nee.
Die sind einfach drin. Und von daher, und manchem, vielleicht Männern auch mehr, die fügen sich dann auch mehr ein in solche oder übernehmen solche Vorgaben einfacher oder strenger.
Aber hast du nicht das Gefühl in deinem Freundeskreis auch, dass da viele Männer sind, die da überhaupt gar keinen Bock drauf haben und sich da so ein bisschen fügen, weil man muss ja und eigentlich es befreit erleben, wenn sie eben aus dem Ganzen mal ausbrechen können und einfach nur chillen und einfach nur fahren und egal wie. Und also ich habe dieses Erlebnis häufig. Ich habe einen Freund von mir, der gesagt hat, mal als er mit mir und einer Freundin unterwegs war, boah, hey, ich will nur noch mit euch fahren. Das ist ja super. Und ja, also ich will das gar nicht so verurteilen, und das macht sicher mega Spaß, so rumzuballern und da sich zu betteln oder was auch immer. Und es gibt sicherlich auch viele Männergruppen, die das überhaupt nicht machen. Aber ich bin sowieso kein Regelmensch. Ich bin Freiheitsmensch und ich will umarmen einfach. Und ich finde, der Fahrradsport oder das Fahrradfahren ohne Sport ist etwas, das eigentlich eine umarmende Kultur sein sollte und Menschen abholen sollte und eben nicht eine exklusive, hey, wir sind cool. Und Tommy hat das ja so formuliert, also der Chefredakteur der Ride Dad hat das ja eben explizit so formuliert, ich war früher eine coole Socke und jetzt kommen da diese ganzen E-Mountainbiker, die Pensionisten, und der Sport ist nicht mehr cool, und was wollen die denn da eigentlich? Die zerstören unser Image. Und das ist einfach, ich kann mit diesem Bild nichts anfangen. Nichts. Und ich lasse es ihm und es ist fein, aber es ist keine Erweiterung unseres. Und vielleicht braucht es der Mann, vielleicht muss der immer eine Nische bleiben. Ich weiß es nicht. Aber es hilft auf jeden Fall nicht dabei, Menschen aufs Fahrrad zu holen. Also das ist ja genau die gegenteilige Aussage. Ja. Ich will nicht, dass ihr auf mein Fahrrad steigt. Bleibt doch da unten, geht wandern, fahrt mit der Gondel, was auch immer. Oder bleibt zu Hause. Oder ich weiß es nicht. Da bin ich dann doch eher Koreanerin. Okay. Ich glaube, das tut den Menschen gut, wenn sie auf Hütten sitzen. Und dann tut es auch mir gut, weil es der Gesellschaft gut tut. So denke ich.
Liebe Höris, schickt uns Nachrichten, schreibt eure Meinung. Ich glaube, unser WhatsApp-Anrufbeantworter funktioniert wieder. Irgendwie hat die Nummer nicht funktioniert. Probiert es mal aus. Sprecht was drauf oder schickt eine Nachricht. Und also ich mache den Link zu Nimm's Rad auch nochmal in die Shownotes rein. Also könnt ihr euch nochmal anhören. Und Sissi, wir haben dich gern wieder zu Besuch. Also ich behalte den Podcast im Auge. Und was du. Vielleicht sehen wir uns auch im Sommer mal irgendwo. Du bist im Allgäu?
Nee, da komme ich her. Da kommst du her. Ich bin in München, aber ich bin selten zu Hause. Ich bin tatsächlich, glaube ich, mehr in irgendwelchen Hotels als zu Hause, gerade im Sommer leider. Ja. Aber hey, also auch generell da draußen, wenn ihr mal in München sein solltet, wenn ihr Gedanken habt, meldet euch. Vielleicht kann man mal gemeinsam Fahrrad fahren, ob durch die Stadt oder um die Stadt herum oder Kaffee trinken. Ich bin total... Ich bin total gut im Kaffee trinken. Nein, aber ich bin wirklich auch sehr interessiert. Das ist das, was ich sehr, sehr gut beherrsche. Ja.
Und also, Kuchen auch?
Jein. Kuchen ist schwierig. Aber ja, ansonsten Essen kein Problem.
Mehr dazu beim nächsten Mal.
Also
da
genau.
Thema Kuchen und Kaffee.
Genau, das lass uns das mal als nächstes Thema nehmen.
Jawohl.
Genau, hat mich sehr gefreut, wirklich.
Und mich auch.
Auch die Zuversicht in Kaffee und Kuchen, Wälde tiefer einzusteigen oder Ähnliches. Und ja, mit München. Und ist es irgendeine Ausstellung ist in München? Hast du nicht irgendwas neulich gepostet? Ist im Deutschen Museum irgendwas übers Rad gerade?
Ich hab das, glaube ich, gesehen, der Mountainbike,
ja.
So und so viele Jahre, aber deshalb hinfahren, weiß ich nicht. Also,
ich habe es noch nicht mitbekommen. Ich bin zwar viel in Ausstellungen und Galerien, aber das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen. Ja, wir hatten in der Pinakothek der Moderne das Fahrrad, also das ist leider nicht mehr von einst bis zum heutigen Tage.
Da war ich, die habe ich gesehen, die war toll.
Ja.
Wir sind aber nicht deshalb hingefahren, sondern um Freunde zu besuchen, die ausnahmsweise mal nicht in den Bergen waren, ein Wochenende lang.
Ja, das ist bei Münchnern einfach schwierig. Ja. Aber gerade am Wochenende bin ich eher hier. Ich bin sehr azyklisch unterwegs und meine Produktionen sind eher unter der Woche. Also ja, aber meldet euch gern und Zuversicht, Thomas, auch generellen Blick auf die Industrie und auf die Welt, finde ich gut.
Jawohl, das ist ein super Schlusswort.
Cool. Tschüss.
Ciao, merci.
Tschüss.
Ihr Höris.